Deutschlandfunk, Kultur heute.
Keith Haring, 1958 in Pennsylvania geboren, war sicher einer der wichtigsten Künstler, besonders der 80er Jahre. Andy Warhol war sein Freund und Gönner. Nun präsentiert das Essener Folkwang-Museum eine große Retrospektive mit Werken des Pop-Art-Künstlers und politischen Aktivisten, der sehr früh, schon im Alter von 31 Jahren, starb. Nur 11 Jahre dauerte seine künstlerische Schaffenszeit. Haring verbindet man meist mit bellenden Hunden, fliegenden Untertassen und natürlich mit den berühmten Männchen, aber auch mit einem Gespür dafür, wie man Kunst zu Geld macht oder, wie kann man es sagen, Stefan Koldorf, wie man Kunst bezahlbar macht?
Ja, das war sicherlich zu Lebzeiten sein Ziel, wenn man überlegt, dass er da in der Lafayette Street in Manhattan einen eigenen Pop-Shop gegründet hat, um die eigenen Produkte ja zu vermarkten, kann man gar nicht sagen. Ich habe mal zu Hause gekramt und den Prospekt mitgebracht, mit dem die Sachen damals angeboten wurden. Wenn Sie sich da angucken, einfache Buttons 50 Cent, Metallbuttons 1 Dollar.
Konnte man nicht online bestellen, ne?
Nee, das gab es damals in der Form noch nicht. T-Shirts 9 Dollar, das sind Preise, von denen kann man heute nur träumen. Vor allen Dingen, wenn man sich die Originalgrafiken von Keith Haring anguckt. Die sind tatsächlich 30 Jahre nach seinem Tod in der Form nicht mehr bezahlbar.
Vielleicht vorweg noch eine Frage zur Rezeptionsgeschichte dieses Künstlers. Wie wird Haring heute gesehen? Wie hat sich die Einschätzung der Kunstwelt vielleicht auch geändert mit jungen Kritikern?
Da muss man jetzt leider schon ein bisschen unterscheiden zwischen dem Bild, das in der Essener Ausstellung vermittelt wird und dem, was die Kunstwelt so wahrnimmt. Also er ist natürlich der, den Sie gerade beschrieben haben, mit den eingänglichen Symbolen, mit der Bildsprache, mit den bunten, poppigen Bildern, derjenige, der mit Andy Warhol und Jean-Michel Basquiat zusammengearbeitet hat und ein eigenes Kunstuniversum geschaffen hat. Man würde aber zu kurz greifen, wenn man ihn darauf reduzieren würde, auf dieses Ästhetische, auf dieses Dekorative. Ich habe ihn einmal getroffen, ich konnte ihn einmal beim Malen beobachten. Das geschah mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, als habe dieser Mann überhaupt nicht nachdenken müssen. Der wusste, wo jede Linie hinkam und es stimmte auch. Und er kriegte große Formate auch ganz problemlos gefüllt. In Essen wird er leider sehr entpolitisiert, denn das ist der zweite Keith Haring. Die Ausstellung behauptet zwar das Gegenteil zu tun und den Aktivisten, der er auch war, den Homosexuellen, der sich für die queere Szene damals in Manhattan einsetzte, den Menschen, der gegen Apartheid gekämpft hat, vor allen Dingen, er ist selbst an AIDS, an HIV gestorben, dagegen auch gekämpft hat, seine Kunst dafür eingesetzt hat. Das alles findet in Essen leider nur sehr am Rande statt. Also da sind zwar Flugblätter und da sind Videos und da versucht man die Zeit so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Das sind ja alles Themen, die den Ausstellungsmachern dort eigentlich vor die Füße hätten fallen können. Ich meine, wir haben heute Corona.
Corona eben. Hat es verschoben, die Ausstellung. Da hätte man sagen können, von Virus zu Virus.
Ja, oder? Und LGBTQ gibt es und es gibt Black Lives Matters, nachdem die Apartheid jedenfalls in Südafrika so nicht mehr existiert. Die Chance ist ein bisschen verschenkt worden. Und auch das, worüber wir vorhin gesprochen haben, Frau Lückert, das Antikommerzielle. Warum macht man nicht eine kleine Ecke, in der man zeigt, was er an Produkten hergestellt hat, was das damals gekostet hat? Die Antwort, die ich darauf in Essen bekommen habe, war, naja, das ist alles so ein bisschen kommerziell und da hat er sich dann ja vermarktet und auch seine Nachlassverwalter haben das gemacht. Ja, aber das gehört zur Person Keith Haring einfach mit dazu.
Und wie hat man es dann geordnet, wenn Sie sagen, das alles war nicht, aber wie hat man es dann gemacht?
Es sind sehr große Räume, es ist eine sehr schöne Ausstellung. Also Sie sehen viel von Haring und Sie sehen diese großen Formate und Sie sehen diese großen Bilder, auch Videoarbeiten.
Ausgeliehen woher überall? Haben
ganz verschieden.
In diesen Zeiten ist ja nicht ganz so einfach.
Es gibt einiges noch beim Estate. Es ist eine Ausstellung, die zusammen mit der Tate und mit dem Beaux-Arts in Brüssel entstanden ist. Da sind Leihgaben auch schon organisiert worden. Also das hat schon gut geklappt. Und Sie stehen auch davor und staunen. Nur wenn Sie dann zum Beispiel sehen, dass diese ganzen Anti-AIDS bzw. Pro-AIDS Solidarität-Motive ganz eng zusammen auf eine Wand geklatscht sind, dann fragen Sie sich schon, was wollte man da eigentlich? Wollte man das reduzieren auf die Formen, auf die Bilder, auf die eingängigen Slogans? Oder nimmt man da tatsächlich auch das noch wahr, was Haring da politisch wollte?
Kann man da eigentlich unterscheiden zwischen so Haring-Frühwerk für Haring-Spätwerk, wenn der Mensch nur 31 ist?
Ja, kann man schon. Also das gelingt der Ausstellung auch, weil so ein bisschen chronologisch gehängt ist. Also man sieht schon, dass es am Anfang alles sehr poppig, sehr spaßig war. Es gibt ein sehr schönes Video.
Graffiti und Comics auch am Anfang.
Genau, oder sieht man da, was da kam er her und das hat er dann auch, als er aus der Provinz, Sie haben es ja gesagt, aus Pennsylvania dann in die Metropole New York kam, da hat er sich dann noch perfektioniert. Man merkt aber vor allen Dingen natürlich den Bruch, als er erfährt, dass er diese merkwürdige Krankheit hat, von der man erstmal überhaupt nicht wusste, was ist, die dann in der Reagan-Ära abwertend als sogenannter Schwulenkrebs bezeichnet wurde, bevor man überhaupt begriff, was das da ist und dass eben nicht nur Homosexuelle davon betroffen sind. Da ändern sich seine Bilder. Da wird er schon, naja, bedrückter in seinen Motiven, da wird er aber auch warnender und das steigert eigentlich auch seinen Aktivismus nochmal.
Stefan Goldorff hat die Keith Haring-Retrospektive im Museum Volkwang in Essen gesehen.